Herzlich willkommen zu Lucky Luke Mut zur Selbstführung, dem Podcast für alle, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und sich selbst und oder andere erfolgreich führen wollen. Mein Name ist Gesa Lüken und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, um dich mit dem wichtigen Thema Selbstführung zu beschäftigen. Heute möchte ich mit dir mal über unser Ego sprechen. Vielleicht kennst du Ego oder verbindest du mit Ego negative Dinge? Vielleicht verbindest du mit Ego aber auch positive Dinge wie Selbsterhalt. Vielleicht fallen dir als erstes Wörter wie Egoismus oder Egozentrik ein, wenn du an Ego denkst. Vielleicht hast du auch Personen vor Augen, wenn du das Wort Ego hörst, die du vielleicht entweder bewunderst aufgrund ihrer Selbstorientierung, Selbstständigkeit, Stärke, nach außen zeigenden Stärke. Oder eben auch negativ, weil du sie damit verbindest, dass sie sehr auf ihre Interessen gucken. Warum möchte ich heute mit Ego oder übers Ego mit dir sprechen? Das Ego ist so ein bisschen tricky. Also es ist gut, ein Ego zu haben im Sinne von Selbsterhaltung und dass wir schon darauf gucken, was uns gut tut, was für uns wichtig ist und dass wir auf uns achten im Sinne von Selbsterhaltung oder um sich selbst kümmern. Selbstliebe vielleicht auch. In der Form ist Ego auf jeden Fall gesund und angebracht. Wenn wir gar kein Ego haben, das heißt gar nicht auf uns schauen und immer nur bei den anderen im Außen sind und uns vergessen, kann das ja auch durchaus negativ sein, vielleicht sogar gesundheitliche Folgen haben, weil wir uns verlieren, weil wir psychisch vielleicht dadurch auch belastet sind, weil wir ständig über unsere Grenzen gehen, um ständig für andere da zu sein und eine gewisse innere Unzufriedenheit haben, weil wir uns um uns selbst gar nicht kümmern. So gesehen ist Ego also positiv. Ego kann natürlich auch negativ sein, wenn zum Beispiel, wie bei den beiden Worten ja gerade schon, Ego zu viel Raum einnimmt. Also ich egozentrisch bin, das heißt, das Ego im Zentrum steht. Es mir also nur darum geht, dass meine Interessen durchgesetzt werden, dass das läuft, wie ich es möchte, dass es um mein Wohlbefinden geht, ohne auf die anderen zu schauen, sondern dass es schon in stark ausgeprägter Form jedenfalls, ja, hauptsächlich um mich geht oder nur um mich geht. Und zwar auch in Situationen, in denen ich vielleicht mal auf andere gucken müsste. Egoismus ist ja auch ein umstrittenes Wort. Also Egoismus ist wie Ego allgemein schon in gesunder Form absolut wünschenswert. Wenn der Egoismus jedoch Richtung Egozentrik geht, das heißt also, ich wirklich nur egoistisch handel, also gar nicht mehr auf andere schaue, sondern auch hier den Fokus nur auf mich habe, auf meine Interessen, mein Wohlbefinden, mein Fokus, meine Ziele und die anderen um mich herum zwinge, meinen Weg mitzugehen, dann ist das durchaus negativ. Oder wenn ich sehr egoistisch bin, kann es auch sein, dass ich die Bedürfnisse anderer gar nicht sehe, weil ich ja nur bei mir bin. Und Ego ist insofern noch eine Gefahrensituation und die geht es mir heute vor allem, in der wir Situationen beurteilen oder auch Menschen beurteilen. Denn das tun wir ja sehr schnell und Beurteilungen finden immer mit unserem Ego statt, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt, dass alle Erfahrungen, die wir mitbringen, alle Vorurteile, die wir mitbringen, alle Einstellungen, die wir mitbringen, mit in die Situation eingebracht werden und auch persönliche Befindlichkeiten. So kann es sein, dass Situationen, die eigentlich ganz harmloser Natur sind und vielleicht gar nicht mit uns persönlich zu tun haben, in Konflikten enden. Oder wenn wir den Konflikt nicht aussprechen, auf jeden Fall mit einer Unzufriedenheit unsererseits und vielleicht entsprechend negativen Verhalten der Person gegenüber zukünftig. Was heißt es, ohne Ego in eine Situation zu gehen? Im Prinzip heißt es nichts anderes, als diese Situation möglichst neutral zu beobachten. Das ist natürlich nicht leicht. Gerade in Konfliktsituationen, oder ich nenne es sogar mal Streitsituationen, wird das Ego sehr laut, denn dadurch entsteht häufig Streit. Das kennst du aus deinem privaten Alltag, das kennst du bestimmt auch aus dem beruflichen Kontext. Wie oft streiten wir uns über Dinge oder Sachverhalte, die es eigentlich nicht mal wert wären, sie zu erwähnen? Oder die sich mit einem Satz oder einer Nachfrage, wie hast du das gemeint, eigentlich schon hätten erledigen lassen können. Aber dann kommt manchmal unser Ego ins Spiel. Unser Ego sagt uns in solchen Momenten dann, nee, da reagiere ich jetzt nicht drauf. Ah, der will dir bestimmt wieder was Böses. Oh, das hat der oder die aber bestimmt so und so gemeint. Wenn wir von der Kommunikationslehre ausgehen, ich liebe ja das Kommunikationsquadrat, ich weiß nicht, ob du es kennst, die vier Ebenen einer Nachricht von Schulz von Thun. Wir haben ja immer einen Anteil von uns drin, also eine Selbstkundgabe als Sprecher. Wir haben immer eine Sachebene drin, um die geht es ja eigentlich, nur leider im Alltag viel zu wenig. Und eine Beziehungsebene, auf der tummeln wir uns meistens, obwohl wir da gar nicht sein wollen. Und eine Appellebene. Das heißt, dass wir damit vielleicht auch bewirken möchten, dass der andere etwas tut und eine Handlung kommt. Und wir haben auch genau das Gleiche als Ohr. Wenn du es also gewohnt bist, ständig für andere etwas zu tun und nicht direkt aufgefordert zu werden, sondern zum Beispiel von zu Hause aus gewohnt bist, wenn jemand sagt, es müsste mal wieder der Rasen gemäht werden, ganz klar ist, dass du derjenige oder diejenige bist, die es machen muss oder soll. Und wenn du so aufgewachsen bist oder das häufig erlebt hast, dann ist dein Appellohr sehr aufmerksam. Das bedeutet, dass du sehr schnell einen Appell hörst, wenn der vielleicht gar nicht an dich gerichtet ist. Der Klassiker in dieser Kommunikationslehre ist immer, die Ampel ist rot. Zwei Leute sitzen im Auto, einer sagt, die Ampel ist rot. Sachebene wäre, da leuchtet ein rotes Licht. Selbstkundgabe könnte sein, ich mache dich lieber aufmerksam, weil ich fühle mich gerade unwohl. Appell könnte sein, bremst. Und Beziehungsebene könnte sein, ich traue dir gerade nicht zu, dass du bremst. Überleg mal, wie es dir gehen würde, wenn du im Auto sitzt und dein Beifahrer oder deine Beifahrerin zu dir sagt, die Ampel ist rot. Würdest du sagen, oh ja, stimmt, das rote Licht leuchtet? Oder wärst du eher irgendwie auf der Beziehungsebene unterwegs, weil dein Appellohr dir sagt, ey, du sollst bremsen, was traut die Person neben dir dir nicht zu, dass du das selber merkst? Und so ist das im Alltag ganz häufig. Und das hat auch viel mit dem Ego zu tun. Damit, wie wir Dinge sehen, erfahren haben und eben auch aufgrund unserer inneren Stimmung beurteilen. Und wenn unser Ego uns nun mal gerne erzählt, dass wir ungern auf Verhaltensweisen hingewiesen werden, dann kann dieser Satz, die Ampel ist rot, ganz stark das Appellohr und die Beziehungsebene nach oben pushen. Und es kann sein, dass wir auf diesen Hinweis sehr aggressiv reagieren. Weil unser Ego uns gerade erzählt, guck mal, die Person neben dir traut dir nicht zu, dass du Auto fahren kannst und in der Lage bist zu erkennen, dass die Ampel rot ist und bremsen musst. Das ist ein Beispiel. Überleg mal für dich im Alltag, was so für Situationen vielleicht schon vorgekommen ist, in denen es genauso war. Dass etwas gesagt wurde, du deine Bewertung obendrauf gesetzt hast und vielleicht auch in manchen Situationen extra bockig warst, so nach dem Motto, ich gebe jetzt nicht nach. Ich habe die letzten Male schon nachgegeben, jetzt kann der andere auch mal kommen. Auch das macht das Ego, dass wir in Situationen dann auch noch mal eine Beurteilung bezüglich Fairness bekommen oder Verhaltensweisen uns von unserem Ego noch mal gesagt werden. Echt so nach dem Motto, nee, du gibst immer nach, heute nicht, heute bleibst du hart, jetzt kann der andere mal wieder kommen. Und vielleicht, weil keiner auf den anderen zugeht, wird ein eigentlich kleiner Konflikt oder eine kleine Sachlage dadurch total groß. Weil das jeweilige Ego aus seiner Spur nicht rauskommt, nicht nachgeben möchte, hart bleiben möchte. Also eigentlich in einer Situation, in der es nicht nötig ist, für sich einstehen und festen Standpunkt haben möchte. Statt dass einer aus seiner Komfortzone oder aus dieser Egozone rausgeht und sagt, nee, komm, das ist es nicht wert. Lass uns nochmal miteinander sprechen und die Sache klären. Ich kenne das in einigen Situationen und ertappe mich immer wieder dabei, dass mein Ego mich manchmal in Verhaltensweisen reinmanövriert, in die ich eigentlich gar nicht möchte. Dass ich zum Beispiel verletzt oder beleidigt bin in Momenten, in denen mir eigentlich klar ist, dass mein Gegenüber es gar nicht so meint. Sondern mir mein Ego da wieder eine Bewertung reinsetzt, aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit zum Beispiel oder einfach meinem inneren Gefühl. Wenn du selber zum Beispiel ein negatives Selbstbild hast, dann wird dein Ego dir schnell erzählen, dass auch andere das von dir haben. Und dementsprechend wirst du vielleicht die ein oder andere Äußerung kritischer aufnehmen, als sie gemeint ist. Das sind manchmal dahergesagte Sätze, die dann vielleicht zu einer Verletzung führen oder zu irgendetwas, was das Ego dann erzählt und also ein doofer Spruch zum Beispiel eine Bewertung bekommt als persönlichen Angriff. Und wenn es dann weitergeht, so, okay, mit dem rede ich nicht mehr, dann kannst du dir die Situation vorstellen. Jemand macht einen doofen Spruch, der andere fühlt sich verletzt oder angegriffen, Ego erzählt, mit dem redest du jetzt nicht mehr, das macht der immer. Dauernd hackt er auf dir rum. Jetzt wirst du es dem mal zeigen. Du änderst dein Verhalten, schweigst ihn vielleicht an, wirst zickig, wie auch immer. Ich benutze jetzt mal das Wort zickig. Kurz, ich als Frau darf das, wenn ich selber, ich weiß nämlich, dass ich selber sehr zickig sein kann. Also werde ich in der Situation vielleicht zickig, pump mein Gegenüber an oder bin kurz angebunden. Und dann kann sich die Situation ganz schnell hochschaukeln. Der andere fühlt sich vielleicht ungerecht beurteilt. Und wenn jetzt das Ego bei ihm auch anspringt, kann es sein, was ist denn mit der schon wieder los? Zickt die wieder rum? Will sie uns denn hier jetzt den Tag versauen? Was soll das denn? Und so schaukelt sich jeder in seinem eigenen Ego-Dialog nach oben und es kann zur richtig schönen Eskalation kommen. Wir können das Ganze beobachten. Das ist nicht leicht, aber wir können uns dabei ertappen. Ich kann das immer besser tatsächlich. Ist wirklich eine Übungssache. Also ich kann dich dazu einladen, mach dir in Situationen wirklich mal bewusst, was passiert da gerade? Was passiert da gerade in dir und wer spricht da gerade? Ist das wirklich gerade etwas, was wahr ist, was da passiert? Oder ist es deine Beurteilung aufgrund deines Egos? Vergangener Verletzungen, vergangener Erfahrungen? Vielleicht auch Vorverurteilung deinerseits, dass du einfach ein Bild hast und jetzt das Gefühl hast, dass du jetzt diese Position vertreten musst. Oder ist die Situation eigentlich ganz anders und könnte auch anders bewertet werden, wenn dein Ego nicht drin wäre? Man spricht immer so schön von der Metaebene. Auch wenn man Konfliktgespräche löst, holt man sich ja durchaus öfter mal einen dritten neutralen Menschen dazu, der es schafft, wieder auf die Metaebene zu kommen. Der hat kein Ego-Problem. Weil der guckt ja von oben drauf und ist am Konflikt gar nicht beteiligt. Und da kommen wir auch wieder auf die Sachebene. Die Person kann dann ziemlich schnell auch neutral darstellen, was da passiert. Derjenige hat das gesagt, daraufhin hat derjenige sich so und so verhalten und das hat bei dem anderen zu dem und dem Verhalten geführt. Das wäre die Beobachtung ohne Ego. Wenn wir das natürlich in uns selber machen, dann sind wir ja in diesem Konflikt drin. Dann wäre die Beobachtung, das wurde gerade gesagt und ich bewerte es gerade so und so. Das passiert gerade in mir, aber die Worte sind das und das. Und wenn wir so weit sind, dass wir erkennen, wann Mechanismen in uns anspringen, Verteidigungsmechanismen oder was auch immer sich über die Jahre ausgeprägt hat, wenn wir in der Lage sind, das zu erkennen und zu bremsen, können wir einige Situationen entschärfen oder eben gar nicht zu Konflikten werden lassen. Vielleicht eine simple Nachfrage, darf ich dich fragen, wie hast du das jetzt gemeint? Bei mir kam das jetzt so und so an. Das tun wir ja auch so selten. Wir sprechen ja selten Dinge an, die wir gerade empfinden, sondern gehen dann ins Ego-Verhalten. Nee, mit dir rede ich nicht mehr, das war bestimmt so und so gemeint. Statt zu fragen, sorry, wie hast du das gerade gemeint? Oder bei mir ist das gerade so und so angekommen, ist das richtig? Wir können ja auch sachlich darüber sprechen, was etwas in uns auslöst. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, du hast das zu mir gesagt und darum bin ich jetzt sauer, oder ob ich sage, das, was du gerade gesagt hast, löste mir das und das aus. Das ist im Alltag irre schwer, tatsächlich. Ich bin da auch noch nicht, ich versuch's immer wieder. Ich ertappe mich dabei, dass ich dann doch eher mal so in Angriffssituationen vielleicht unterwegs bin. Mein Ego ist noch nicht so leise, wie ich es gerne hätte. Aber ich beobachte immer mehr, was da passiert. Und es gibt auch beruflichen Kontext, in dem sowas passiert. Das kann eine Anweisung von meinem Vorgesetzten sein. Vielleicht in einem schärferen Tonfall. Oder ich rufe irgendwie in einer anderen Abteilung an und die Person ist total genervt. Ohne Ego wäre einfach die Feststellung, oh, wirkt gerade genervt, hat vielleicht Stress. Mit Ego, oh, was pumpt die mich denn jetzt so an? Ich rufe doch nur kurz an. Und wenn wir im Ego sind, sind wir auch gar nicht mehr in der Lage zu überlegen, was denn die Ursache sein kann. Also der Klassiker ist, Betrieb bzw. Unternehmen mit mehreren Standorten zum Beispiel, Standort ruft im Büro an, Bürokraft reagiert total genervt. Der Klassiker ist, boah, da kannst du ja nicht mal anrufen und eine Frage stellen, wirst ja sofort angepumpt. Wenn du ein geringes Selbstbewusstsein hast, kann auch dabei rauskommen, oh, da rufe ich nicht mehr an, die hat was gegen mich. Wenn ich es ohne Ego schaffe, also die Stimme in mir, die die ganze Beurteilung aufgrund von Erfahrung, Selbstbild, sonst was übernimmt, ausschalte, kann es sein, dass ich zu dem Schluss komme, oh, die Person wirkt genervt, hat vielleicht viel zu tun. Und ich bin dann noch, weil ich nicht irgendwie verletzt bin oder irgendwie mich angegriffen fühle, in der Lage, vielleicht auch zu überlegen, warum das so ist. Denn vielleicht sind es 60 Standorte, die es gibt. Und vielleicht bin ich nicht der erste Anrufer an dem Tag. Und die Person versucht eigentlich gerade eine Aufgabe zu erledigen, muss aber ständig ans Telefon gehen. Das ist auch so eine Gefahr, wenn wir zu egozentriert sind, zu sehr uns Gedanken auch dahingehend machen, was denken denn jetzt andere über uns? Das ist ja auch so ein Ding, wie stehe ich denn jetzt da? Dass wir dann wirklich den Kontext, der eigentlich da ist, verlieren oder nicht sehen und nicht in der Lage sind, weiter zu denken, sondern zu eng sind. Und wie gesagt, es können dadurch auch Konflikte entstehen, die vielleicht sonst gar nicht da wären und mehr als unnötig sind. Und gar nicht mal unbedingt immer konstruktiv und weiterführend. Eine andere Situation, in der es sehr häufig vorkommt, dass ein Ego anspringt, sind tatsächlich Kündigungssituationen. Ich erlebe es oft, und ich muss sagen, ich konnte mich als Führungskraft da auch nicht immer ganz von frei sprechen, dass wenn Mitarbeitende kündigen, ich das schnell persönlich nehme. Oder Führungskräfte es halt persönlich nehmen. Also wie gesagt, ganz davon freisprechen kann ich mich auch nicht. Denn wir als Führungskraft sehen ja sofort den Rattenschwanz, der da hinterherkommt. Also es geht jemand, wir müssen wieder suchen, wir müssen wieder einarbeiten. Die anderen haben wieder mehr Arbeit. Wir müssen umorganisieren. Also da geht ja sofort die Arbeitsliste im Kopf los. Und statt sich dann zu überlegen, warum geht die Person denn, ist das häufig so, oh, die lässt mich auch noch im Stich. Oder war ja klar, dass die geht. Und was hat das denn für eine Folge? Die Folge ist, dass die Austrittszeit für beide Seiten unangenehm wird oder die Person direkt freigestellt wird, weil man irgendwelche Konflikte vermeiden möchte. Aber vielleicht eigentlich noch ein produktiver Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der vielleicht seinen Nachfolger, seine Nachfolgerin einarbeitet, noch haben könnte. Wir reden immer von Onboarding, aber es gibt auch Offboarding. Wie gehe ich mit Kündigungssituationen um? Wie behandle ich die Mitarbeitenden, die sich entschlossen haben, mich oder mein Unternehmen, meine Abteilung, mein Team zu verlassen? Auch als Teammitglied, ich muss ja gar nicht die Führungskraft sein, wird es oft persönlich genommen. Man hat das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Oder eben auch einen indirekten Vorwurf. Vielleicht ist das auch, dass sofort kommt, oh, habe ich was falsch gemacht, die mochte mich wohl nicht oder der mochte mich wohl nicht oder wie auch immer. Und dann gehen wir vielleicht nicht mehr fair miteinander um. Was aber so gut wäre, denn ein erfolgreiches Offboarding heißt, dass man sich auf Augenhöhe von der Person, die ja auch Teammitglied war und vielleicht hat man ja auch schon viele Jahre zusammengearbeitet, dass man sich vernünftig verabschiedet, auf Augenhöhe nochmal miteinander spricht und das kann sehr wertvoll sein, weil wir nachfragen können, wenn es nicht komplett in der Situation der anderen Person lag, was wir verbessern könnten, damit Mitarbeitende bleiben. Mitarbeitende gehen ja nicht immer, weil sie sich unwohl fühlen aufgrund der Unternehmenssituation, sondern es können sie auch einfach Lebenslagen verändern. Sei es Familie, Familienplanung, Umzug in eine andere Region oder es kann auch einfach sein, dass die Person für sich selbst etwas ganz Neues ausprobieren möchte oder dass die Person weiterkommen und Karriere machen möchte und wir diese Möglichkeiten in unserem Unternehmen einfach nicht bieten. Das hat in den meisten Fällen nichts mit uns persönlich zu tun. Es kann auch sein, dass die Person einfach merkt, nee, der Job wird mir jetzt zu viel. Und dann gar nicht als Vorwurf, du sorgst dafür, dass der Job für mich zu viel wird, den dann viele wieder im Ego hören, sondern diese Position mit all den Aufgaben, die dazugehören, passt nicht zu mir, wird mir zu viel. Ich habe damals auch die Verkaufsleitung aufgegeben, nicht weil irgendjemand besonders böse Rahmenbedingungen geschaffen hat, sondern weil ich dieser Aufgabe zu dem Zeitpunkt simpel und einfach nicht gewachsen war. Das hatte überhaupt nichts mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder mit den Rahmenbedingungen zu tun, sondern einfach lag an der Natur der Aufgabe, der ich noch nicht gewachsen war. Ich war noch nicht in der Lage, vernünftig in dem Umfeld oder in dem Umfang, besser gesagt, zu führen. Das hat in mir selber zu viel Stress ausgelöst. Ich habe ja nachts weitergearbeitet, aber das ist ein anderes Thema. Also ein Ego in einer gewissen Art und Weise oder in einer gewissen Form, genau wie ein gesunder Egoismus halt gesund ist oder vorhanden sein sollte, um sich selbst zu schützen, sich nicht zu vergessen, auf sich selbst zu achten, mit sich achtsam umzugehen. Insofern ist ein Ego natürlich nötig. Oder was heißt nötig? Finde ich ein Ego sehr wünschenswert, dass ich schon in der Lage bin, mich selbst im Blick zu behalten. Ego im negativen Sinne dürfen wir gerne gerade in Situationen, indem wir schnell urteilen oder verurteilen, beurteilen, es rauslassen. Mal versuchen, neutral in die Beobachtung zu gehen und im Kommunikationsquadrat gesprochen, zu versuchen, die Beziehungsebene leise zu schalten, damit wir mal wieder auf der Sachebene gucken können, was in Wirklichkeit los ist. Du kannst das ja gerne mal ausprobieren. Ich habe das auch mal im Rahmen eines Coachings als Übung mitbekommen. Eine Situation, die dich emotional mit deinen ganzen inneren Gedanken total angreift, diese Situation aufschreiben, auch aufschreiben, was du in dem Moment empfunden hast, was für Gedanken dir kamen, und das aber getrennt aufschreiben. Also einmal, was ist passiert, wirklich die Fakten, ohne Bewertung, ohne direkt Ego anschalten, der hat die Doofe, das war und darum, und also ohne Bewertung und die ganzen, alles, was in uns abgeht. Nur faktisch, was ist passiert, welche Worte sind gefallen, dann welche Emotionen hat das in mir ausgelöst und welche Gedanken kamen dazu. Und wenn man die Emotionen und Gedanken wegklappt, ergibt sich meistens eine Sachebene. Denn die Emotionen bewerten ja letzten oder sind ja letzten Endes vielleicht die Folge. Ich bin mir da auch immer nicht so sicher, ob wir Emotionen haben, dann die Gedanken, aber eigentlich sind es meist die Gedanken, die Emotionen hervorrufen, und das kommt irgendwie alles gleichzeitig gefühlt. Das ist ja im Prinzip eine Bewertung der Situation. Wenn ich wütend bin, ist das meine Bewertung der Situation. Und dahinter steckt oft ein Ego. Denn ich bin wütend, weil ich mich zum Beispiel in meinem Raum angegriffen fühle oder weil ich das Gefühl habe, dass man mich zurückdrängt oder dass man mir gegenüber unfair ist. Vielleicht war es aber einfach ein kritischer Hinweis oder dass man mich ärgern will. Aber es war vielleicht einfach ein berechtigter Hinweis auf eine Verhaltensart, die von mir nicht in Ordnung war, oder auf irgendetwas anderes. Es kann ja auch was Äußerliches sein, worauf man hingewiesen wird. So ein bisschen, man kann ja mal so einen Klassiker nehmen. Wir kennen das alle. Hosen öffnen sich manchmal gefühlt von selbst. Ich persönlich bin sehr dankbar, wenn man mir das sagt, als wenn man mich, vor allem wenn ich vorne Seminar gebe, am besten den ganzen Tag da stehen lässt und ich weiß nicht, wie viele Videos oder so man noch macht und sich über die Person lustig macht da vorne, die irgendwie, wie sagt man, so schön den Hosenstall offen hat. Aber wie oft ist das, es ist ja auch unangenehm, darauf hingewiesen zu werden. Also da kann ja auch, und wenn uns etwas unangenehm ist, dann schießen wir manchmal auch, obwohl die Person uns ja eigentlich hilft. Ja, der Ego kann dann auch sagen, oh, das hat die jetzt einfach gesagt, oder der. Das ist ja, aber eigentlich war es ja ein freundlicher Hinweis. Also Dinge, die uns selber unangenehm sind, da kann Ego halt auch schnell draus machen, dass der andere uns gerade was angetan hat, obwohl es ja eigentlich genau das Gegenteil war. Das sind so typische Klassiker. Oder der Krümel im Gesicht. Oder was es dann noch alles an diesen alltäglichen Kleinigkeiten gibt, die man nicht haben will, worauf man andere auch nicht gern hinweist. Und wo auch manche, wenn man darauf hinweist, vielleicht ganz anders reagieren, als man denkt. Nämlich nicht mit, oh, so, oh danke, gut, dass du es mir sagst, sondern, ja, das kann ja gar nicht. Oder, ja, ist ja okay. Also natürlich ist man dann auch in dem Moment vielleicht ein bisschen peinlich berührt. Aber es kann eben auch sein, dass Ego dann auch erzählt, dass der andere das jetzt extra gesagt hat oder sich sogar darüber gefreut hat, das zu sehen. Je nachdem, was für eine Beziehung man zu der Person hat. Oder was für Erfahrung. Diese kleine Tagesalltagsanekdote einmal am Rande. Wie schaffe ich es jetzt, mein Ego auszuschalten? Ich kann dir leider nur sagen, es ist Übung. Und ganz ausschalten werden wir es, glaube ich, nicht können. Also mir gelingt es gar nicht, wer es kann. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Ich bin noch lange nicht so weit. Aber wir können das beobachten. Wenn wir uns also bewusst machen, in Situationen, die unangenehm sind, vielleicht in dem Moment einmal kurz innehalten und sagen, nee, nicht gleich in die Bewertung gehen, wie ich das jetzt gerade aus meiner persönlichen Sicht sehe, sondern erst nochmal gucken, was ist denn da genau faktisch passiert und wie könnte man es vielleicht noch sehen, dann ist schon ein großer Schritt getan und vielleicht die ein oder andere Situation direkt entschärft. Und wie gesagt, die häufigste Situation erlebe ich tatsächlich, wo schon diese persönliche Angegriffenheit oder das persönlich neben der Kündigung der Führungskräfte vorkommt in Kündigungssituationen. Und eben, das hat so blöde Folgen für beide Seiten. Der Person, die geht, der wird auch das Gefühl gegeben, ja, du hast mich im Stich gelassen, du gehst jetzt. Und es ist dann schon fast keine Arbeit, gemeinsame, tolle Zusammenarbeit mehr möglich. Dabei ist das so oft oder in den meisten Fällen ja wirklich so, dass das in der eigenen Person liegt, in der Entwicklung des Lebens und nichts mit der Führungskraft oder dem Team oder dem Rahmenbedingungen zu tun hat, sondern derjenige sich simpel und einfach verändern möchte. Und es wäre dann auch noch möglich, vernünftig bis zum Ende hin gemeinsam zu arbeiten. Dass das konfliktfrei gelingt, erlebe ich durchaus, aber anders leider auch sehr oft. Und ja, da dürfen wir uns als Führungskraft auch in dem Moment auf jeden Fall selbst reflektieren. Wie reagieren wir gerade? reagieren wir gerade aus dem Ego raus, weil wir die ganze Arbeit auf uns zukommen sehen, oder sehen wir wirklich, was in der anderen Person gerade vorgeht? Und nochmal, das Offboarding und sich dann vernünftig zu verhalten ist so wichtig, denn stell dir doch mal vor, es kündigt jemand, du schaffst es, das nicht persönlich zu nehmen, dich nicht angegriffen oder verlassen zu fühlen, sondern schaffst es wirklich, den anderen zu sehen und seine Entscheidung zu sehen und vielleicht auch nachzufragen, warum. Und die Person hat vielleicht dann auch gute Gründe, sei es, ich habe schon immer in dieser Branche gearbeitet, ich möchte gerne mal was anderes ausprobieren, oder ich darf da eine Führungsposition übernehmen, die hier nicht frei ist. Und stell dir doch mal vor, wenn du es bis zum Ende schaffst, auf Augenhöhe mit dieser Person zu arbeiten, sie beglückwünscht, auch zu der Chance, woanders eine Führungsposition zu übernehmen, ihr ein super Verhältnis miteinander habt, du ihr vielleicht sogar noch Tipps gibst. Was wird denn passieren, wenn diese Person da, wo sie hingeht, nicht zufrieden ist? Sie wird sich positiv an dich, dein Unternehmen erinnern und wird vielleicht sich sagen, Mensch, da war es echt cool. Die haben sogar, als ich gegangen bin, bis zum Schluss mich unterstützt und mir auch noch Tipps gegeben. Ich glaube, ich gehe da wieder hin. Wenn Menschen gehen, heißt es nicht, dass sie da ewig bleiben. Wenn wir jedoch uns in solchen Situationen dem Ego ergeben und in solchen Kündigungssituationen für einen, ich sag mal, unschönen Abgang sorgen, dann ist der Weg zurück verbaut. Und so kann es sein, dass Kräfte, die eigentlich super waren, die auch immer noch super wären, wenn sie wieder zurückkommen wollten, nicht kommen. Weil der Abschied so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Ja, ich lade dich ein. Beobachte dich und dein Ego. Die innere Stimme, die immer mal wieder da ist und dir Dinge erzählt, dich vielleicht in manchen Situationen direkt innerlich aus der Haut fahren lässt, und versuche in solchen Situationen mal das zu reflektieren, was da eigentlich ist und was in Wirklichkeit passiert. Du wirst wahrscheinlich, mir ging es so, auf viele interessante Muster und auf viele interessante Ursachen treffen, die du dann selber für dich wieder mitnehmen kannst und dann viel freier handeln kannst, weil du weißt, woher es kommt oder was in welcher Situation passiert. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dir auch dieses Thema anzuhören. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Natürlich immer gerne her mit Fragen, mit Kommentaren, mit Ideen, mit gerne auch Themenwünschen. Sag mir, was du zu diesem Thema vielleicht empfunden hast, was deine Erfahrungen sind, wie weit du schon bist, ob du vielleicht schon in die Beobachtung gehen kannst, ohne direkt aus dem Ego heraus zu beurteilen oder verurteilen. Lass uns in den Austausch gehen. Ich würde mich sehr freuen. Du findest mich auf LinkedIn unter Gesa Lüken. Kannst natürlich gerne hier in die Kommentare bei YouTube schreiben, wenn du es dir dort anschaust. Oder eben auch bei Instagram unter Cats Consulting 17. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.